Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Gloria zur nächsten Sendung. Am Mikrofon ist Andrea Marti. Das Vorwort vom Domherr Andreas Buchs im neuen Buch des heiligen Pater Pio, gekreuzigt aus Liebe, geschrieben von Pater Gottfried Ecker, lautet: Pater Gottfried Ecker ist wie der heilige Evangelist Lukas allem sorgfältig nachgegangen, um es für uns der Reihe nach aufzuschreiben, damit wir uns von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen können, in der wir unterwiesen wurden. In seinem Büchlein über den heiligen Pater Pio zeichnet er liebevoll das Bild seines inneren und äußeren Lebens. Auf jeder Seite leuchtet uns die Ehrfurcht und die Liebe von Pater Gottfried für seinen stigmatisierten Mitbruder entgegen. Und Radio Gloria freut sich darüber, dass wir heute im Gespräch mit Pater Gottfried Ecker über diese Neuerscheinung sind. In der heutigen dritten, der letzten Sendung, geht es um die Charismen und die Geistigkeit des heiligen Pater Pius. Nun begrüße ich Sie, Pater Gottfried, bei Radio Gloria ganz herzlich.
Ja, grüezi, Frau Martin.
Pater Pio hatte starke Charismen. Können Sie etwas darüber erzählen?
Ja, da gibt es eigentlich sehr viel zu sagen. Es geht vor allem in seiner Geistigkeit um das Priestertum, die Eucharistie. Es geht um Sakrament der Buße, die Beichte. Und danach können wir dann noch ein paar Dinge sehen, wie er eben dann die Stigmatas, diese getragen hat, diese weiteren Dinge, die auch ganz besonders charakteristisch sind für ihn, die sogenannten Bilokationen, dann auch zum Beispiel Düfte, Gerüche, die er verbreitet hat, die Herzensschau, die er hatte, die Prophetien, die er geben konnte und natürlich die verschiedensten Heilungen mit Hilfe aus der geistigen Welt, durch Engel und Schutzengel und arme Seelen, da hat er eigentlich immer wieder auch Menschen verblüfft und verblüfft bis heute. Was mich auch noch wichtig scheint, ich möchte dann am Schluss noch aufzeichnen, dass Padre Pio wirklich ein ganz authentischer Sohn des heiligen Franziskus war. Also ich glaube jetzt mal, diese zwei wichtigen Schwerpunkte geht es jetzt mal um die Eucharistie, um das Priestertum, das Padre Pio eigentlich in einer ganz intensiven Weise gelebt hat. Altar und Beichtstuhl, das sind die zwei großen Pole im Priestertum von Padre Pio. Ich denke, das, was Papst Paul VI. Einmal gesagt hat, schaut, welchen Ruf Padre Pio gehabt hat. Die Klientel der gesamten Welt hat er um sich versammelt. Warum? Weil er ein Philosoph war, weil er ein Weiser war, weil er irgendwelches Mittel zur Verfügung hatte. Dann sagt Paul VI., weil er die Messe demütig feierte und von Morgen bis Abend Beicht hörte. Das ist sehr gut formuliert. Ein halbes Jahrhundert, von 1918 bis 1968, schaute man auf den Stigmatisierten von San Giovanni Rotondo. Padre Pio war der erste Priester in der Geschichte, der die Wundmale trug. Sein Ordensgründer Franziskus war ja auch schon stigmatisiert, der erste Mensch, von dem man wusste. Aber wie gesagt, Padre Pio ist der erste Priester. Auf dem Erinnerungsbild zu seiner Primiz standen die Worte: Jesus, mein Atem und mein Leben, heute, da ich zitternd dich emporhebe in einem Mysterium der Liebe, o dass ich mit dir für die Welt Weg, Wahrheit und Leben sei und für dich dein heiliger Priester und vollkommenes Opfer. Ja, mit Christus war er wirklich Priester und Opfer zugleich. Die Messe war für ihn die Mitte seiner Sendung. Viele Menschen bezeugten, die an einer heiligen Messe von ihm teilnahmen, dass es nicht leicht war, darüber zu sprechen. Die von ihm zelebrierte Messe war etwas ganz Besonderes. Deshalb wurde sie auch zum Mittel und Anziehungspunkt für Tausende von Menschen. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Auf dieses heilige Geschehen hat sich der heilige Padre Pio immer sehr lange vorbereitet. Die Zelebration, es ist die Weise, wie er die heilige Messe feierte. Die heilige Messe, wie sie vom Priester zelebriert wird, ist immer gültig, egal in welchem Zustand der zelebrierende Priester ist, ob er in Sünde lebt oder ein tiefer Mystiker ist wie Padre Pio. Doch es war eben gerade die Zelebration der Messe, so wie sich der Heilige da hineingegeben hat, das große Geheimnis, seine unendliche Liebe zu Gott, der ihn an seinem Werk der Erlösung teilnehmen ließ. Wir müssen das Leben von Padre Pio bedenken. Sein langes, ununterbrochenes Meditieren der Passion Christi, wobei er wie sein Ordensgründer Franziskus viele Tränen vergoss, dass er sich da in dieses Leiden hinein dachte, hinein fühlte, sein ganzes Opfer für die Sünder, für die Seelen im Fegfeuer, für die Kirche und Welt. Wir müssen bedenken, wie der Herr diesen seinen Diener an seinem Erlösungswerk beteiligen wollte. Die Kämpfe gegen Satan, das Dunkel des Glaubens, die sich steigende Teilnahme an der Passion des Herrn, die ihren Höhepunkt in den sichtbaren Stigmatas erreichte. Es ist also nicht erstaunlich, wenn die Zelebration der Messe von Padre Pio wie ein echtes, ja eigentliches Wiederkehren der Passion Christi erschien. Wenn er die Stufen zum Altar von schmerzgezeichneten Schritten hinaufstieg, hatte es den Anschein, als ob er nach Golgotha schreiten würde. Jemand hat die Messe von Padre Pio definiert als ein authentisches Schauspiel. Gott hat den Heiligen aus Pietrelcina durch die Einprägung der Wundmale seines Sohnes in außerordentlicher Weise in das Martyrium und Mysterium von Golgotha einbezogen. Die Schriftstellerin Maria Winowska hat ein schönes, gleichsam zusammenfassendes Wort über den heiligen Priester Padre Pio. Vor 60 Jahren hat sie das geschrieben, aber diese Worte sind immer noch aktuell. Sie sagt: Die Gnade besteht darin, dass Padre Pio uns die Messe mit neuen Augen sehen lässt. In seiner ganzen Tiefe, das heißt so, wie sie wirklich ist. Er erfindet nichts, er fügt nichts hinzu, er ändert nichts an unwandelbaren Gebärden, an den Worten voll schöpferischer Macht, spricht aber die Worte: Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Dann kann man nicht vergessen, dass der Priester ein zweiter Christus ist und den Auftrag hat, die Passion seines Herrn fortzusetzen und zu ergänzen. Haben seine Wundmale nicht den Wert von Zeichen, fast wagte ich zu sagen, von göttlicher Reklame, um unsere Aufmerksamkeit und unsere Liebe auf den einen Priester und das eine Opfer zu lenken? Da gäbe es noch einiges zu sagen zu seinem Priestersein. Ich möchte es nicht weiter ausdehnen, da komme ich zum Sakrament der Vergebung. Er war ein großartiger Verwalter des Sakramentes der Vergebung. Wir haben schon gehört, dass er eigentlich sehr lange darum kämpfen musste, die Beichtjurisdiktion zu bekommen. Er hat immer wieder Menschen stundenlang die Beichte abgenommen, um gleichsam im Kampf gegen das Bösen Seelen zu entreißen. Dafür musste er sich auf dem Kampf mit dem Leibhaftigen wappnen. Darum waren auch immer wieder sehr große Angriffe da. Man hat vieles geschrieben über die Art und Weise seines Beichthörens, von den erlebten Bekehrungen, aber auch von den verweigerten Beichten. Das ist auch eine Realität. Zu all dem muss gesagt werden, dass das stundenlange Beichthören dem Diener der Barmherzigkeit ungeheure Kraft, seelische und körperliche Kraft abverlangte. Er hatte eine so große Abscheu vor der Sünde, die er als Beleidigung Gottes empfand. Darum verlangte ihm inneren Kämpfe ab, die ihn letztlich nie zur Ruhe ließen. Bedenken wir seine Seelenreinheit, die tagtäglich mit so viel Schmutz beladen wurde. Er selber fühlte sich als großer Sünder und es quälte ihn immer wieder die Angst, nicht im Zustand der Gnade zu sein. Ja, das ist schon erstaunlich. Doch der barmherzige Vater hat ihn anlässlich seines unermüdlichen Beichtdienstes ein großes Charisma geschenkt, nämlich die Herzensschau. Er hat immer wieder in den Herzen der Menschen gelesen. Wenn zum Beispiel jemand zu ihm kam und sagte, ich habe die üblichen kleinen Sünden, nur die Dummheiten, die ich hatte, da ganz wenige Dinge, hat Pater Pio gesagt, was kleine Sünden, Dummheiten, Beleidigungen Gottes, geh weg von hier. Das hat er immer wieder Unruhigen deutlich und klar gesagt. Einem uneinsichtigen Penitenten sagte er einmal, siehst du denn nicht, wie schwarz du bist? Geh und bring deine Sachen in Ordnung. Ändere deine Lebensweise und dann komm, dann werde ich dir die Beichte abnehmen. Ein Mitbruder hat ihm sogar gesagt, ja, wie kannst du denn so reden? Hat Padre Pio ihm gesagt, wenn du wüsstest, von welchen Pfeilen mein Herz durchstochen worden ist, wenn ich nicht so handle, bekehren sich viele Leute nicht zu Gott. Also hier sehen wir dieses Sendungsbewusstsein, das er hatte. Hier erfahren wir dieses besorgte Herz des Vollblutseelsorgers Pater Pio. Einem Beichtkind sagte er auch die rührenden Worte, sah, dass es ein ängstlicher Mensch war, hab keine Angst. Nehmen wir an, du hättest alle Sünden dieser Welt begangen, spricht Jesus auch dir. Dir sind die vielen Sünden vergeben, weil du so viel geliebt hast. Das ist auch die andere Seite des Padre Pio, der wirklich ganz, ganz barmherzig und liebevoll ist. Ja, er hat sehr viele Bekehrungen durch diese Beichten bewirkt, dass Menschen ein ganz neues Leben angefangen haben. Es ist nahezu unmöglich, Padre Pio Beichtmethode in ein festes Schema zu pressen. Sicher dürfen wir jetzt nicht meinen, er hätte da, weiß nicht wie, lange Gespräche mit den Menschen geführt. Das waren relativ kurze Beichten. In einer kurzen Zeit hatte er zum Beispiel, man könnte sagen, brauchte er etwa 3 Minuten pro Beichte. Also er hatte etwa 20 Personen pro Stunde. 60 Frauen und 60 Männer am Morgen und Nachmittag. Aber eben wie gesagt, es waren kurze Worte. Aber das waren nicht einfach oberflächlich routinierte Beichte, sondern wir haben ja gesagt, dass er ganz klar dann sagen kann, du bist zu wenig vorbereitet, geh wieder. Darum können wir sagen, ist er dann wirklich ein Märtyrer des Beichtstuhls geworden. Nun möchte ich noch etwas zu den Charismen sagen. Padre Pio hatte wirklich große Charismen. Eines davon war natürlich eben diese Stigmatas. Ich glaube, ich muss jetzt nicht wiederholen, was wir schon vorhin gesagt haben. Die waren auch sehr umstritten. Ärzte waren dafür, andere Ärzte waren dagegen. 50 Jahre hat er auch dieses Kreuz getragen. Ich glaube, wichtig ist noch etwas zu vernehmen, was nicht so bekannt ist, also dass er das Herz durchbohrt hatte, dass er die Hände und Füße durchbohrt hatte, ist klar, aber dass noch eine weitere Wunde, die er an seinem Leib trug und blutete, möchte ich noch sagen. Wir haben das von einem Vatikanjournalisten Andrea Tornelli, der das Buch geschrieben hat, von Padre Pio und das Geheimnis von Padre Pio und Karol Wojtyła. Wir müssen vielleicht noch dazu sagen, dass man gemeint hat, dass Padre Pio dem jungen Priester Wojtyła, der ihn aufsuchte, er war damals Theologiestudent in Rom, war vielleicht knapp 30-jährig, hätte er vorausgesagt, dass er Papst würde. Und da hat man den Papst Johannes Paul selber gefragt, ob das so gewesen ist. Und so sagt er in diesem Buch von Andrea Tornelli folgendes: Heiliger Vater, man sagt, Padre Pio habe ihr Martyrium und ihr Pontifikat vorhergesehen. Ist das wahr? Papst Johannes Paul II. Sagt, nein, das ist absolut falsch. Mit Padre Pio habe ich lediglich über seine Stigmata gesprochen. Die einzige Frage, die ich ihm gestellt habe, war, welche Stigmata ihm am meisten wehtue. Ich war überzeugt, dass das dasjenige am Herzen sei. Padre Pio hat mich überrascht und hat gesagt, nein, am meisten tut mir das an der Schulter weh, von dem niemand etwas weiß und um das sich auch niemand kümmert. Diese Wunde tat ihm am meisten weh. Kardinal Descour, ein persönlicher Freund von Papst Johannes Paul II., sagt über diese geheimnisvolle Wunde Folgendes. Über diese Wunde Padre Pios weiß tatsächlich bis zu seinem Tod niemand etwas. Es gibt einen Hinweis, dass der heilige Ordensmann mit irgendjemandem darüber gibt keinen Hinweis, dass der heilige Ordensmann mit irgendjemandem darüber gesprochen hätte, mit Ausnahme des künftigen Papstes und mit einem Mitbruder, der ihn auch betreute, Bruder Modestino Fucci. Bei diesem Bruder ist jetzt der Selbstsprechungsprozess eingeleitet. Dieser stammte wie Padre Pio aus Pietrelcina und er hat selber gesehen, dass er Wunden hatte auf seiner Schulter. Er hat dann gesagt, der Laienbruder erinnerte sich in dem Augenblick, früher einmal ein Gebet gelesen zu haben zu Ehren der Schulter unseres Herrn, die ihm durch das harte Holz des Kreuzes aufgerissen worden war. Das drei seiner heiligsten Knochen freigelegt und ihm dadurch die bittersten Schmerzen gefügt hatte. Gemäß dieser frommen Überlieferung soll der heilige Bernhard von Clairvaux folgendes Gebet gebetet haben. Also Jesus hätte ihm das geoffenbart. Ich hatte eine Wunde an der Schulter, drei Finger tief und drei Knochen, die vom Tragen des Kreuzes freilagen. Diese Wunde hat mir mehr Leid und Schmerz zugefügt als alle anderen und bei den Menschen ist sie unbekannt. Also es gibt also ein Gebet vom heiligen Bernhard von Clairvaux, das sogar mit kirchlichen Imprimatur versehen ist und wie folgt lautet: Gebet zur Schulterwunde unseres Herrn Jesus Christus, des sanftesten Lammes. Ich, arme Sünder, bete deine heilige Wunde an und verehre sie, die du auf deiner Schulter bekommen hast, als du das schwere Kreuz zum Kalvarienberg trugst, die Wunde, bei der drei heiligste Knochen freilagen, so dass du von ihr einen unermesslichen Schmerz empfandest. Ich bitte dich, aufgrund der Kraft und der Verdienste dieser Wunde, mir Barmherzigkeit zu erweisen, indem du mir alle meine Sünden, die Todsünden und lässlichen Sünden vergibst, und mir in der Stunde meines Todes beistehst, so wie in dein seliges Reich führst. Amen. Das ist doch interessant. Padre Pio trug nicht nur Jesu Leidenszeichen, Jesus litt sein ganzes Leiden in ihm. Eines Tages fragte ihn eine geistliche Tochter, ob er denn auch die Dornenkrönung erleide. Padre Pio antwortete, sonst wäre die Hinopferung nicht vollständig. Mit ähnlichen Worten hat er auch Padre Pio, Padre Agostino, das zugesichert. Ein anderes interessantes Zeugnis erfahren wir noch einmal vom Bruder Modestino, diesem Laienbruder, der im Januar 1947 dem Padre Heinz ministrierte. Damals waren nicht viele Pilger zugegen. Die Messe war sehr früh, hören wir sein Zeugnis. Zu dieser Zeit dauerte die Messe des Paters 1 bis 1,5 Stunden. Ich war müde vom Knien. Ich hatte mich an die Seite des Altars gestellt, um stehend dem heiligen Opfer beizuwohnen. Von dort aus, wo ich mich befand, konnte ich mit großer Aufmerksamkeit den Gästen, den Bewegungen, den Tränen, den Seufzern der tiefen Sammlung Padre Pios folgen. Als mein Blick sich auf die Stirn und hinter den Nacken des Zelebranten heftete, bemerkte ich, dass das Fleisch an diesen Stellen wie geflochten schien, und auf der Stirn zeigten sich so etwas wie kleine Dornenstich-ähnliche Löcher. Oft in der Folge führte Padre Pio den Mittelfinger der rechten Hand an die Schläfen und führte Gesten aus, als wolle er etwas wegnehmen, das ihn behinderte. Auf seiner Stirne habe ich schließlich ein kleines Kreuz von etwa 3 Zentimetern gesehen. Ich wohnte also der Dornenkrönung bei. Also Bruder Modestino bezeugt also, dass er ein Hemd hatte, das er ihm half ausgezogen hat, dass dieses Hemd der Geißelung besprochen und das benannt. Auf diesem sieht man auch eben diese Wunde an der Schulter. Also das ist auch noch ganz interessant, dieses Phänomen, das eigentlich doch lange Zeit nicht bekannt war.
Nach diesem wunderschönen musikalischen Ausflug mit dem Lied Madre dei Servi della Sofferenza, es ist ein Gebet zur Mutter der Diener des Leidens, sind wir zurück in der Sendung mit Pater Gottfried Ecker über das Buch vom heiligen Pater Pio. Nun freuen wir uns auf die weiteren Gedanken und Ausführungen von Pater Gottfried.
Dann möchte ich noch ein wichtiges Phänomen besprechen, nämlich die Bilokation. Bilokation meint, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Und Padre Pio wird nachgesagt, dass sein Drang, Gutes zu tun, so stark war, dass er zeitgleich an zwei Orten existierte. Also Padre Pio ist in Amerika gewesen. Padre Pio ist auch in der Schweiz gewesen, nämlich im Tessin. Padre Pio ist an anderen Orten noch gewesen, wo ihn Leute gesehen haben, obwohl Padre Pio die ganze Zeit immer in San Giovanni Rotondo war. Aber in Bilokation ist er, wie gesagt, da an verschiedene Orte hin. Das berühmteste Bilokationsereignis war bereits schon 1918. Es ist die Begegnung Padre Pios mit dem italienischen General Luigi Gardona. Er hatte am Ende des Jahres 1918, also am Ende des Ersten Weltkrieges, einen Frontalabschnitt bei Caporetto, das ist bereits in Slowenien, befehligt. Nach einer äußerst schweren Schlacht, bei der es sehr viele Opfer gab und einen vernichtenden Ausgang für seine Truppen, italienischen Truppen wurde, zog sich Gardona in sein Zelt zurück und wollte sich das Leben nehmen. Er hob die Pistole an seine Schläfe, um abzudrücken. In dem Moment trat ein Kapuziner in sein Zelt und sagte: Herr General, Sie werden doch nicht eine solche Dummheit machen. Gardona hatte vorher strengstens verboten, dass ihn jemand in seinem Zelt stören könnte. Wütend verließ er nach dieser Szene seine Unterkunft, um umzusehen, ob dieser Kapuziner verschwunden war. Er ging an die Wachposten und fragte, die hatten keinen Kapuziner gesehen. Der General dachte über diesen seltsamen Besuch nach und er hat sich dann entschieden, eben doch nicht das Leben zu nehmen und ist dann später nach San Giovanni Rotondo gekommen, wo er dann diesen Wunderpater tatsächlich gesehen hat und er bekam dann die Antwort von ihm. Padre Pio erkannte diesen nächtlichen Besucher und antwortete ihm: Ja, in jener Nacht haben wir doch etwas durchgestanden. Sie sind mit heiler Haut davongekommen. Noch ein weiteres, kleineres Ereignis mit Bilokation. 1923, am 29. April, war die Heiligsprechung von der heiligen Teresa von Lisieux. Das war eine Heilige, die Padre Pio sehr liebte. Und der selige Don Orione stellte fest, dass auch Padre Pio im Publikum der Heiligsprechung auf St. Peter zugegen war. Padre Pio war in San Giovanni Rotondo, aber man hat ihn gesehen. Don Orione bezeugt das. Noch etwas Interessantes, eine Ordensschwester aus der ehemaligen Tschechoslowakei hat einen Brief an Padre Pio geschrieben. Es wäre auch schön, wenn er einmal zu Ihnen kommen könnte. Sie hätten keine Messe bei Ihnen. In den kommunistischen Ländern sei das sehr schwierig. Und tatsächlich, dieser Padre Pio ist in die Tschechoslowakei gekommen und hat bei diesen Schwestern die Messe zelebriert. Er hätte dann nachher, wollten sie ihm noch einen Kaffee anbieten, aber er sei dann gerade wieder verschwunden. Das war also auch Padre Pio in Bilokation. Also das sind ganz interessante Phänomene. Dann Düfte und Gerüchte gibt es übrigens auch bei anderen Heiligen. Ich möchte auf den Heiligen Josef von Cupertino hinweisen. Auch er hatte einen wunderbaren Duft verbreitet. Bei Padre Pio können wir sagen, dass Apostel Paulus ja gesagt hat, denn wir sind Christi Wohlgeruch. Obgleich hier nur bildlich gemeint, existieren eine Vielzahl von Zeugnisse über das Phänomen dieser Art. Heilige hatten so die Möglichkeit, Duft der Heiligkeit, Paradiesduft zu verbreiten. Da wird zum Beispiel beim Padre Pio gesagt, dass eines Tages Dr. Romanelli bei Padre Pio einen besonderen Duft wahrnahm. Das hat ihn irritiert. Das ist ja nicht möglich, dass dieser Kapuzinerbruder da ein spezielles Parfum nimmt. Und das gibt es doch nicht. Und erst nach einer bestimmten Zeit verstand er, dass der Geruch mit dem Charisma des Padre Pio zu tun hatte. Vor allem dieser Geruch kam aus den Wundmalen. Ein weiterer Arzt, es war Dr. Giorgio Festa, der besonders die Stigmata untersucht hatte, der hat sogar beim Duft die Sinne verloren, also er ist ohnmächtig geworden, weil er von diesem Geruch so überwältigt worden ist. Er stellte dabei fest, dass dieser Duft nicht von der Person ausging, eben vor allem aus dem Blut herrührte, das aus den Wunden des heiligen Padre Pio floss. Dann wird zum Beispiel auch noch gesagt, ein interessantes Phänomen, Dr. Fester sagte, es sei ein Duft von Veilchen und Rosen gewesen. Andere haben andere Dinge wahrgenommen. Also zum Beispiel konnte jemand auch, wenn eine Gefahr droht, einen Geruch von einem verbrannten Gummi spüren. Oder andere, die hatten dann wieder spezielle Düfte. Also zum Beispiel eine Frau, die in eine Gefahr kam, einen Berghang hinabzustürzen, wurde von einem Duft gewarnt, es war Veilchenduft. Es ist Veilchenduft, Rosenduft war ebenso ein Zeichen des Wohlwollens. Dann gab es auch Weihrauchduft, da versicherte Padre Pio, dass er segnet, besonders für die Reich Gottesarbeit. Oder auch ein herben Kräutergeruch, das sagt scheinbar aus, dann man solle Opfer bringen. Wie gesagt, ein weiteres Phänomen ist die Herzensschau, da könnten wir auch lange, lange darüber reden. Es scheint wirklich, dass Padre Pio in den Herzen der Menschen lesen konnte, wie in einem offenen Buch. Er, der so viel Zeit im Beichtstuhl verbracht hat, aber auch in anderen Situationen, wusste schon zum Voraus, was jemand sagen würde, ja, was er sogar verbergen wollte. Ich meine, diese Herzensschau kann in verschiedenen Momenten gesehen werden. So hat er zum Beispiel einem Mann gesagt, du bist Freimaurer. Und dem Mann, der Advokat war, gab zur Antwort, ja, wie können Sie das wissen? Und er hat gesagt, du musst dich jetzt bekehren, du musst dich jetzt verändern. Und der Mann hat dann auch tatsächlich das getan. Dann hat er natürlich auch Sachen vorausgesagt, Prophezeiungen. Zum Beispiel, eines Tages kam der Polizeichef von San Giovanni Rotondo zu ihm. Seine Frau erwartete ein Kind und begleitete ihn. So fragten sie den Heiligen, welchen Namen sie dem Kind geben sollen. Nennt ihn Pio. Und dann, wenn es ein Mädchen ist, ich sage euch, nennt ihn Pio. Das Kind, das geboren war, war ein Knäblein und es wurde dann eben Pio genannt. Und als die Frau wieder schwanger wurde, kamen sie wieder zu ihm, Padre, und fragten, wie sollen wir dem Kind den Namen nehmen? Nennt ihn Franz. Aber Pater, Kleingläubiger, sagte Padre Pio, es war wiederum ein Knabe und er bekam den Namen Franz. Das sind jetzt nur so ein paar kleine Dinge. Ich möchte noch etwas sagen zu dieser Hilfe aus der geistigen Welt durch Engel und Schutzengel. Es ist ja, Padre Pio war ein großer Verehrer der Engel, insbesondere des Erzengels Michael. Unweit von San Giovanni Rotondo ist das berühmte Heiligtum auf dem Gargano Monte Sant'Angelo. Von einem Kapuziner, der in Rom Beichtvater war, wird berichtet, dass er unbedingt einmal zu seinem heiligmäßigen Mitbruder nach San Giovanni Rotondo gehen wollte. Aber leider war das für ihn nicht möglich. Für einige Zeit wurde er für priesterliche Aufgabe nach Cosenza geschickt. Bevor er nach Rom zurückkehrte, sprach er Folgendes: Wenn es wahr ist, was man sagt, dass unser Schutzengel den Padre Pio kennt und ihm unsere Botschaften übermittelt, dann möge er mir mitteilen, dass ich mich in Süditalien aufhalte und ihn besuchen möchte. Am selben Tag schlug ihm der Obere des Klosters von Cosenza vor, wollen Sie nicht, bevor Sie nach Rom zurückgehen, nach San Giovanni Rotondo gehen? Mit Begeisterung nahm er den Vorschlag an und tags darauf war er bereits unterwegs. Und gegen Ende der Begegnung mit Padre Pio fragte er ihn, Padre Pio, ist jemals mein Schutzengel zu Ihnen gekommen? Padre Pio entgegnete, ja, er ist einmal gekommen, und zwar von Cosenza her. Dann gibt es natürlich auch Begegnungen mit armen Seelen. Ein junger Jurist wollte einmal nach seiner Beichte von Padre Pio wissen, wie es um seinen Großvater steht, der vor 4 Jahren gestorben war. Padre Pio sagte, ja, dein Großvater war Arzt. Um der vielen guten Werke willen, die er in seinem Berufsleben vollbracht hat, ist er bereits im Himmel in der ewigen Anschauung Gottes. Dann noch etwas, eine Begebenheit im Kloster San Giovanni Rotondo im Herbst 1917 sah Padre Pio im Klostergang beim Raum, wo die Feuerstelle sich befindet, ein ihm unbekannter Mann. Der Greis, der in einen kurzen Mantel gehüllt war, stand dort bei einem Schrank. Padre Pio war überrascht über diesen wildfremden Mann im Kloster. Was will dieser Mann da? Und so fragte ihn der Heilige: Wer bist du? Was machst du hier? Und der alte Mann gab ihm zur Antwort: Ich bin irgendjemand. In diesem Konvent bin ich gestorben, durch eigene Schuld verbrannt. Nun muss ich hier das Fegfeuer abbüßen. Padre Pio versicherte ihm, dass er für ihn eine heilige Messe lesen würde. Er begleitete den Betagten zum Kirchplatz hinaus und gebot ihn, sich hier nie mehr blicken zu lassen. Der Verstorbene ließ sich hier nie mehr sehen. Also das ist jetzt vielleicht interessant noch zu ergänzen, dass dieser Mann, der 1908 gestorben ist, das Kapuzinerkloster ist von der liberalen Regierung aufgehoben worden im 19. Jahrhundert, ist also leer gestanden und da sind auch dann arme Leute untergebracht worden. Und dieser Mann gehörte zu diesen armen Leuten, die dann eben im Kloster dann verbrannt sind bei Unvorsichtigkeit. Das einfach noch zu sagen. Also etwas, was mich im Padre Pio immer wieder beeindruckt hat, dass er ein echter Sohn des heiligen Franz von Assisi war. Das möchte ich Ihnen jetzt aufzeichnen mit mehreren Stellen, auch aus Schriftstellen des heiligen Franziskus. Ich denke, dass seine authentische Jüngerschaft im Gefolge des heiligen Franz schon sehr früh begann. Wir haben das gehört, er wurde auf den Namen Francesco getauft. Das war bereits sein Programm. Mit nur 5 Jahren verschrieb er sein Leben ganz seinem heiligen Namenspatron. Er weihte sich ihm, dazu sagte er selbst: Als ich 5 Jahre alt war, habe ich dem heiligen Franz die Treue versprochen und ich gebe ihn nicht preis. Also ganz ein klares Wort, schon mit 5 Jahren. Gut 10 Jahre später tritt er ins Noviziat der Kapuziner in Morcone ein. Hier legte er nach dem Probejahr seine erste Profess im Minderbrüderorden ab. Regel und Lebensweise der minderen Brüder ist dieses, nämlich unseres Herrn Jesus Christus heiliges Evangelium beobachten, durch ein Leben in Gehorsam, ohne Eigentum und in Keuschheit. Wie Franziskus, der erste Träger der Wundmale war, so ist auch Padre Pio 50 Jahre Träger der Wundmale Jesu. Er selbst prägte den Ausdruck: Ich hörte in mir eine eindringliche Stimme, die mir sagte: Heilige dich und heilige. So schrieb er 1922, dass seine Mission in 2 Worten zusammengefasst werden kann: die eigene Heiligung und die Heiligung der anderen. Also, ich muss heilig werden und ich muss andere anleiten, ebenso heilig zu werden. 65 Jahre war er ein Sohn des heiligen Franz von Assisi. Er war wirklich ein echter Sohn. Er lebte in der liebevollen Beobachtung der Regel. Er starb, nachdem er zum letzten Mal die Gelübde auf diese Regel erneuert hatte. Also diese Regel hat er immer wieder erneuert. Mit welcher Hingabe und Ehrfurcht liebte er den heiligen Franziskus? Er bemühte sich mit allen Kräften, ihn nachzuahmen. Vor allem seine glühende Liebe zum gekreuzigten Meister kommt darin zum Ausdruck. Ebenso besaß er eine so große Liebe zum Kind von Bethlehem, wie es von Franziskus heißt, dass er gesagt hatte: Oft, wenn er Christus Jesus nennen wollte, nannte er ihn nur das Kind von Bethlehem. Und wenn er Bethlehem aussprach, klang es wie von einem blökenden Lämmlein. Padre Pio fand immer wieder Trost nach teuflischen Angriffen, wenn er in einer Vision das Kind in der Krippe vor sich hatte. Padre Pio hatte mehrere Kind Jesu Visionen. So wie der Antonius das Kind auf den Armen trägt, so könnte man auch Padre Pio darstellen mit dem Kind auf den Armen. Padre Pio war auch ein eucharistischer Heiliger, der wie sein Ordensgründer die Eucharistie über alles liebte. Seine so innig gefeierten Messen sind der beste Beweis dafür. Der heilige Franziskus sagt im zweiten Brief an die Gläubigen: Wir müssen auch häufig die Kirchen aufsuchen und den Kleriken Hochachtung und Ehrfurcht erweisen, nicht allein um ihre Selbstwillen, wenn sie Sünder wären, sondern wegen des Amtes und der Verwaltung des heiligsten Leibes und Blutes Christi, den sie auf dem Altar opfern und den sie empfangen und austeilen. Ist das nicht beim heiligen Pio täglich Realität geworden, wenn er die Messe las? An einer anderen Stelle sagt der heilige Franziskus: Seht doch, täglich erniedrigt er sich, wie er einst vom königlichen Thron herab in den Schoß der Jungfrau kam. Täglich kommt er selbst zu uns und zeigt sich in Demut. Täglich steigt er aus dem Schoß des Vaters in den Händen des Priesters herab auf den Altar. Seht die Demut Gottes. Davon war doch der heilige Pio täglich zutiefst ergriffen. Er wandelte täglich das Brot und den Wein in den Leib und das Blut Jesu, in den er selbst immer mehr umgewandelt wurde. Seine Liebe zur Kirche konnte nicht getrübt werden, trotz der verschiedensten Auflagen, die ihm durch die Jahre gemacht wurden. Er hat die Worte des heiligen Franziskus aus dem Testament von Siena gekannt, wo es heißt, dass die Brüder immer den Prälaten und Klerikern der heiligen Mutter Kirche treu und untergeben sein sollen. Padre Pio nahm das in Gehorsam an und verbitterte dabei nicht. Ja, Padre Pio sagte sogar: Süß ist die Hand der Kirche, auch wenn sie schlägt, weil sie die Hand der Mutter ist. Mit ehrlicher Demut konnte er sagen: Ich bin der größte Sünder der Welt. Als ihm seine geistlichen Söhne und Töchter zum 60. Ordensjubiläum gratulierten, sagte er: 60 Jahre Unwürdigkeit. Padre Pio lebte ganz im Geist des heiligen Franz von Assisi die geistige und materielle Armut. Er verschenkte zwar Millionen für die Nächstenliebe, das Krankenhaus Casa Sollievo ist wohl der größtmöglichste Beweis dafür. Für sich selber hatte er keinen Cent. Sein Ordenskleid, das er so viele Jahre mit großer Liebe trug, wollte er nie ablegen. Er wollte nicht zivil gehen, denn das Ordenskleid war seine zweite Haut, wie die Wüstenväter ihr Ordenskleid zu nennen pflegten. Er trug es mit Liebe, weil es die Form des Kreuzes hat, wie der heilige Biograf Bruder Thomas von Celano über die Bekleidung des heiligen Franziskus sagt. Darauf richtete er sich den Rock in Form des Kreuzes zurecht und damit in ihm das Fleisch mit seinen Lasten und Sünden zu kreuzigen. Wie ist das doch im Leben des heiligen Pio so wahr und greifbar geworden? Während 52 Jahren in seine Klosterzelle in San Giovanni Rotondo eingeschlossen, keine Reise, keine Ferien, keine Unterhaltung, keine Bequemlichkeit. Während vielen Jahren schlief er auf einem einfachen Strohsack, wie es bei den franziskanischen Gemeinschaften üblich war. Er wollte ganz im Geist des Gehorsams leben. Als man ihm schon recht betagt versuchte, das Leben ein weniger erträglicher zu machen, ein Lavabo in seine Zelle anbrachte, nahm er es im Gehorsam an, obwohl er das von sich aus nicht gewünscht hätte. Um Heiligen Franziskus sagt Bruder Thomas von Celano: Der ganze Mensch war nicht so sehr Beter, als vielmehr Gebet geworden. Das traf auch beim heiligen Padre Pio zu. Als ein Journalist ihn eines Tages fragte, was er denn eigentlich tun würde, gab er ihm zur Antwort: Ich bin ein armer Bruder, der betet. Der heilige Papst Paul VI. Bezeichnete ihn als ein Mann des Gebetes und des Leidens. Sicher, das Gebet war für Padre Pio die wichtigste Aktivität. Hier hatte er eine außergewöhnliche Gnade. Er konnte immer und überall beten, sogar beim Schlafen. Er betete vor allem für die anderen. Bei ihm kam zum Ausdruck, was Mose auf dem Sinai tat, vor Gott flehen: O verzeih diesem Volk oder streich mich aus dem Buch des Lebens. So betete der Heilige nicht nur im Chor und in der Kirche, er betete auch in seiner Zelle, entlang der Klostergänge im Klostergarten. Tag und Nacht betete er in der Freude, aber auch in der Trockenheit, allein oder in Gemeinschaft mit den Worten oder mit dem Liebesblick auf ein heiliges Bildnis. Einer der Zeugen seines intensiven Gebetes war der Bischof von Manfredonia, Monsignor Cesarano. Er bat die Brüder des Klosters, bei ihnen 8 Tage lang Exerzitien verbringen zu dürfen, in der Nähe von Padre Pio. Während dieser Tage ging er zu den verschiedensten Stunden des Allerheiligsten besuchen. Jedes Mal fand er Padre Pio dort im Gebet aufgelöst. Er betete unermüdlich. Durch dieses intensive Gebet bekam er Ströme von Gnaden für seine Brüder und Schwestern, denen er täglich das Sakrament der Vergebung spendete. Ja, er vermehrte die Gebetsstunden mit der Begründung, dass das der Menschheit heute fehlen würde. Dieser Gebetsgeist des Heiligen ermunterte die Menschen zum Gebet, und so entstanden die verschiedensten Gebetsgruppen bis zum heutigen Tag rund um die Welt. Noch in der Sterbestunde sprach er bei klarem Verstand das ganze Vaterunser. Ein Gebet, das er sehr geliebt hat, ist der Rosenkranz. Diesen hatte er praktisch immer in den Händen. Man könnte ihn auch den Heiligen des Rosenkranzes bezeichnen. Noch kurz vor seinem Sterben fragten ihn einige geistliche Söhne und Töchter, ob er ihnen noch etwas mitgeben könnte. Er gab zur Antwort: Liebet die Mutter Gottes und ermuntert die anderen, sie zu lieben. Betet immer den Rosenkranz. Auch hier, in diesen Worten, sehen wir ihn, einen authentischen Sohn des heiligen Franz von Assisi. Und zum Abschluss möchte ich noch ein paar Worte, Gedanken von ihm sagen, die er geprägt hat. Er sagt unter anderem: Das schönste Credo kommt von deinen Lippen, wenn es Nacht um dich ist, bei einem Opfer im Schmerz, bei der höchsten Anstrengung eines unbeugsamen Willens zum Guten. Dieses Credo ist wie ein Blitz, der die Dunkelheit deiner Seele zerreißt, in seinem Leuchten dich emporhebt. Dann ein ganz wichtiges Wort: Ehe kann die Welt ohne die Sonne existieren, als ohne die Eucharistie. Von den 3 Kreuzen, welche auf Kalvaria standen, musst du dir, o Mensch, eines wählen. Entweder du stirbst unschuldig mit Jesus oder mit dem Reuigen oder mit dem verdammten Schächer. Wähle dir selbst das ewige Glück. Angenommen, du hättest alle Sünden der Welt begangen, Jesus sagt dir immer wieder: Viele Sünden sind dir vergeben, denn du hast viel geliebt. Höre auf mit deinen leeren Sorgen, denke daran, dass nicht der Gedanke die Schuld ausmacht, sondern die Zustimmung zu solchen Gedanken und Gefühlen. Wenn ihr nicht genügend Zeit habt, dann zieht dem mündlichen Gebet die Betrachtung vor, die noch fruchtbarer ist. Das Sehnen nach dem ewigen Frieden ist gut, ist heilig, aber man muss es abschwächen durch die völlige Ergebung in den göttlichen Willen. Es ist mehr wert, den göttlichen Willen auf Erden zu tun, als im Genuss des Paradieses zu sein. Die Liebe ist die Königin der Tugenden. Wenn die Perlen durch einen Faden zusammengehalten werden, so werden es die Tugenden durch die Liebe. Und so wie die Perlen herunterfallen, wenn der Faden reißt, so zerstreuen sie sich, die Tugenden, wenn die Liebe fehlt. Küsse Jesus oft in herzlicher Liebe, und du wirst ihn damit über den verräterischen Kuss seines ungetreuen Jüngers Judas trösten. Da möchte ich diese Gedanken schließen mit einem Gebet zu Padre Pio, ein Gebet zu Gott, Padre Pio, dass er uns Fürbitte sei. Du Gott des Lebens, du hast deinen Diener Padre Pio von Petrelcina deine große Wundermacht ausstrahlen lassen. Er war ein wunderbares Werkzeug in deiner liebenden Hand. Schenke uns den Heiligen Geist auf die Fürbitte des heiligen Padre Pio, dass wir deinen Eingebungen folgen und so selbst wertvolle Werkzeuge für dich sein können. Dazu segne euch auf die Fürbitte des heiligen Padre Pio, der allmächtige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Pater Gottfried, herzlichen Dank für die schönen und tiefgreifenden Gedanken über den heiligen Pater Pio. Radio Gloria wünscht Ihnen einfach von Herzen, dass Sie weiterhin mit dem heiligen Franziskus und dem heiligen Pater Pio unterwegs sein werden und mit Ihrem Apostolat und auch mit Ihren vielen Büchern, die Sie verfasst haben, viele Herzen berühren werden. Das wünschen wir Ihnen ganz herzlich. Herzlichen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Frau Marti, und Gottes Segen auch Ihnen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie weitere Informationen über die Mitgliedschaft des geistlichen Kindes möchten, dann wie folgt: Frati Minori Cappuccini Santuario Santa Maria delle Grazie 71013 San Giovanni Rotondo, und die Telefonnummer lautet 0039 088 2417. Das Buch von Pater Gottfried über den heiligen Pater Pio, Gekreuzigt aus Liebe, können Sie beim Miriam Verlag beziehen, Brühlweg 1 79797 Jestetten. Die Telefonnummer lautet 0049 77459 29830. Die Internetseite lautet miriam-verlag.de. Ein ausführlicher Gebetsteil mit Novenen, Litanei und einem Rosenkranz zum heiligen Pater Pio runden das Buch mit rund 165 Seiten ab. Und so verabschiede ich mich von Ihnen. Führt Sie Gott, bleiben Sie gesund und hoffnungsvoll. Ihre Andrea Marti.